Herzlich willkommen zur aktuellen Folge Einfach gemacht, in der Sarah Dimanski zu Gast war, die erzählt hat, was sie zum Start am Immobilienmarkt bewegt hat, wie sie gestartet ist und was sie an Immobilien so fasziniert. Außerdem haben wir natürlich noch über ihren Start in die Sondervermietung geredet und sie hat mir verraten, wie sie das Ganze angegangen ist. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zur neuen Folge Einfach gemacht mit Sarah Dimanski. Hi Sarah, wie geht's dir?
Hi David. Ja, vielen Dank, mir geht's super. Ich freue mich auf die Folge.
Ja, ich bin auch gespannt, wer dich jetzt noch nicht kennt oder dir folgt. Man findet dich oder man kann dich finden als Abenteuer.immobilien auf Instagram. So sind ja auch wir oder so sind wir und Urbio, du und ich so ein bisschen in Kontakt gekommen. Vorbeischauen lohnt sich da auf jeden Fall, aber bevor wir darüber und über deine Immo-Investments und alles weiter sprechen, ist es, glaube ich, immer am einfachsten, du stellst dich mal ganz kurz selbst vor und lässt uns so einen kleinen Einblick in deinen Lebenslauf haben.
Na klar, mache ich gerne. Vielen lieben Dank auch für die Einladung, hat mich wirklich super gefreut. Ja, zu mir. Ich heiße Sarah, bin 35 Jahre jung und wohne im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen. Ich bin Geschäftsführerin der Easy Immo Invest GmbH und parallel arbeite ich auch noch in meinem 40-Stunden-Hauptjob in Düsseldorf. Habe dadurch natürlich auch einen relativ vollen Alltag. Vielleicht zu mir. Ich habe auch lange Zeit im Rheinland gelebt, 8 Jahre, habe da meinen ersten Job nach dem Studium angefangen und habe dann irgendwann für mich entschieden, dass es Zeit für eine neue Herausforderung ist, sodass ich dann 2020 im März bei einer Unternehmensberatung in Düsseldorf angefangen habe. War für mich wirklich eine sehr herausfordernde Zeit, weil ich meinen ersten Arbeitstag Mitte März hatte und ich war, glaube ich, einen Tag im Büro. Und ja, dann kam das böse C-Wort über uns und hat unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt, sodass ich dann auch lange Zeit Angst hatte. Auf der einen Seite klar gesundheitlich, aber auf der anderen Seite auch verliere ich vielleicht auch meinen Job. Ich war dann in Kurzarbeit und ja, hatte dementsprechend viel Zeit und ja, mich auch mit anderen Themen wie zum Beispiel Investments zu beschäftigen.
Hast dich zum ersten Mal mit Investments beschäftigt. Du sagst gerade durch Corona ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube, an die Zeit können sich alle irgendwie noch erinnern.
Als wie dann, so ein böser Traum war das.
Ja, genau, wie wir da irgendwie so ein bisschen unvorbereitet reingerutscht sind. Aber wie bist du denn, oder erinnerst du dich noch, du hast gesagt, du hast mit Investments beschäftigt. Aber wann und wie bist du da zum ersten Mal dann oder auch früher schon mit der Immobilie als Kapitalanlage so ein bisschen in Berührung gekommen?
Ja, also das war auch tatsächlich in Mitte 2020, wo ich mich auch zum ersten Mal mit Immobilien beschäftigt habe. In Aktien und ETFs etc. bin ich schon länger investiert, also das schon seit 2014, glaube ich. Also das habe ich schon relativ früh angefangen, aber mit Immobilien wirklich erst seit dem Zeitpunkt. Und das war auch, also ja, wirklich ein Zufall, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe nämlich durch meine Mutter davon erfahren, dass ihre Chefin, die damals 29 war, sich gerade ihr erstes Mehrfamilienhaus gekauft hat. Und meine Mutter, müsst ihr wissen, arbeitet einfach nur im Straßenverkehrsamt. Die ist jetzt nicht irgendwie in einem Konzern oder ähnliches. Das heißt, ihre Chefin hat auch einfach eine normale Beamtenlaufbahn gemacht und kein hohes sechsstelliges Gehalt gehabt, sodass ich mich gefragt habe, okay, wie hat die das geschafft? Und dann hat das bei mir zum ersten Mal, ja, Klick gemacht, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn die Michael sich ein Mehrfamilienhaus und vorher hat sie auch schon ein paar Wohnungen gekauft, kaufen kann, mit einem normalen Gehalt, neben ihrem 40-Stunden-Hauptjob, ja, dann möchte ich das doch eigentlich auch können. Und so fing das Ganze an, dass das Gedankenrad ins Rollen gekommen ist und ich mich wirklich zum ersten Mal gefragt habe, hey, warum probierst du dich nicht mal mit Immobilien aus?
Ja, interessant, also ein bisschen den Anstoßmoment, ein Vorbild, in Anführungszeichen, wie auch immer. Du hast irgendwo anders gesehen, gedacht, das möchte ich auch machen. Warum mache ich das nicht auch? Du hast gerade gesagt, seit 2014 oder so bist du auch schon in Aktien und ETFs investiert, bist also breit aufgestellt, aber was hat dann damals, unabhängig von diesem Auslösermoment, noch dazu geführt, dass du Immobilien als Kapitalanlage spannend gefunden hast? Was hat das für dich damals und heute noch interessant gemacht? Vielleicht auch gerade im Vergleich noch zu anderen Assetklassen?
Also ich glaube, bei mir war das ganz am Anfang so der Reiz des Unbekannten. Also ich kannte niemanden aus meinem Umfeld, der oder die in Immobilien investiert ist. Ich bin irgendwie klassisch in Anführungszeichen in einem Einfamilienhaus mit Garten aufgewachsen. Aber es hat einfach niemand aus meinem Umfeld, Familie, sich mit Immobilien als Kapitalanlage beschäftigt. Und ich fand das, ich glaube, das war auch so ein bisschen so dieses Prestige-Denken. Das ist ja richtig cool, Vermieter zu sein. Das ist was Unbekanntes. Für mich war das irgendwie überhaupt nicht greifbar früher, weil ich auch wirklich so falsche Glaubenssätze hatte, wie das ist nur was für Reiche, das macht super viel Arbeit, das kann ich mir eh nie leisten. Und als ich dann begriffen habe, dass das alles nicht stimmt und dass ich es gerade auch machen kann als Normalverdienende mit ihrem normalen Hauptjob, das hat für mich wirklich einen Reiz ausgemacht, das mal auszuprobieren. Und im Vergleich zu anderen, zu anderen Assetklassen, also ich bin jetzt tatsächlich nur in Anführungszeichen noch an der Börse investiert, also nicht in Kryptos oder Gold oder ähnliches. Ich fand das einfach super spannend, als ich begriffen habe, ich kann Immobilien, klar, ich kann das anfassen und so weiter, aber nochmal, dass ich selber dafür verantwortlich bin, wie ich dieses Investment entwickeln kann. Ich kann verschiedene Stellschrauben drehen. Ich kann lernen zu verhandeln, da kann ich günstig einkaufen. Ich kann die Miete anpassen. Ich kann Sanierungen oder Renovierungen machen, um die Miete weiter zu erhöhen. Ich habe einfach so viele Möglichkeiten, meinen eigenen Cashflow zu erhöhen, was ich bei anderen Investments nicht habe. Das heißt, ich habe die totale Kontrolle darüber. Wenn ich das jetzt vergleiche mit Aktien oder ich bin zum Beispiel auch in Amazon investiert, ich habe keine Ahnung, welches Ruder bei Amazon gedreht wird und wie sich das entwickelt. Ich habe keinerlei Einfluss. Und bei Immobilien habe ich kompletten Einfluss. Super spannend.
Ja, es ist tatsächlich ein Vorteil, den man da häufig hört bei Menschen, die sich ein Portfolio aufgebaut haben, zu sagen, naja, Aktien auf der einen Seite auch eine spannende Anlageklasse, aber man ist eben so ein bisschen ja ausgeliefert, ist vielleicht zu viel gesagt, aber du hast gesagt, im Gegensatz zu Immobilien bist du eben nicht so im Driver's Seat, würde ich es jetzt mal nennen.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern, du hast gerade gesagt, der Reiz des Unbekannten hat das für dich irgendwie ausgemacht, vielleicht auch so ein Stück Prestige und ja, Interesse daran, das mal selbst so diesen Prozess und Vermieter werden und so zu durchlaufen, aber mit welchem ganz konkreten Ziel bist du damals gestartet?
Wirklich 1 bis 2 Wohnungen für die Altersvorsorge. Also so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Ich probiere das mal aus. Wenn ich eine Wohnung habe oder vielleicht noch eine zweite, das wäre schon cool. Ja, das war mein Ziel. Und ich hatte ja auch einen Mentor an meiner Seite oder auch einen Coach, der auch heute jetzt mein Geschäftspartner ist. Als der mir nach meinem ersten Investment oder nachdem ich vom Notar gekommen bin, ich ihm das erzählt habe und er dann zu mir meinte, okay Sarah, da kommt jetzt die nächste Immobilie. Da dachte ich so, nee, das kann ich doch nicht nochmal machen. Und er so, ja klar, warum denn nicht? Ne? Ich hatte damals auch kein Eigenkapital eingesetzt und er hat wirklich so mir das Denken eröffnet, dass ich jetzt einfach wieder bei ImmoScout und Co. gucken kann und mir Objekte raussuchen kann. Und da hat sich das für mich dann wirklich hat das dann auch Klick gemacht. Okay, ich kann wirklich mehr erreichen. Ich kann mir ein Portfolio aufbauen. Aber als ich gestartet bin, dachte ich, 1, 2 Wohnungen, das reicht dann auch. Viel mehr kann ich ja auch gar nicht neben der Arbeit machen. Das ist ja viel zu viel Arbeit. Und so viel Geld habe ich ja auch nicht. So bin ich gestartet tatsächlich. Also doch ein bisschen blauäugig. Aber viele, also starten ja eigentlich alle. Also es gibt wenige, mit denen ich spreche, die dann sagen, ja, nö, ich will auf jeden Fall 10 Immobilien Minimum. Also die meisten sagen wirklich 1 bis 2 Immobilien für die Altersvorsorge und dann bin ich schon gut aufgestellt. Was ja auch so ist, es ist ja wirklich der Fall.
Also bei dir ganz klar, die Altersvorsorge hattest du als Ziel im Fokus und ja, heute so mit 1, 2 Immobilien waren so damals dein Ziel. Kannst du dich ja noch, du hast gerade gesagt, als du mit deinem Mentor gesprochen, als du das erste Mal vom Notar kamst. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was war denn die erste Immobilie, die du gekauft hast? Und nimm uns vielleicht mal mit, nach welchen Kriterien hast du die damals ausgesucht?
Ja, also die erste Immobilie, die ich gekauft habe, das war eine ganz klassische Zwei-Zimmer-Wohnung tatsächlich, auch im Dachgeschoss. Das war mir, das ist ja auch für viele ein Kriterium, Dachgeschoss, war mir persönlich egal. Zwei-Zimmer-Wohnung, 63 Quadratmeter, vermietet an eine junge Familie. Da weiß ich auch noch, dass die Miete vom Jobcenter kam. Und die sollte damals ursprünglich 79.000 Euro. Ich fand die, hab mir die Wohnung angeschaut. Ich fand die super. Es war eine sehr gute Lage oder ist immer noch eine sehr gute Lage im Kreis Recklinghausen. Da bin ich investiert in Datteln und fand die Wohnung gut, aber nicht zu dem Preis. Es hat sich nicht gerechnet. Die war auch untervermietet. Also die Miete war zu gering, als dass selbst zu den damaligen Zinsen, das hat sich nicht gerechnet. Das heißt, ich musste auf jeden Fall mit einem sehr frechen Angebot reingehen und gucken, dass ich den Kaufpreis irgendwie drücken kann. Und das war mir auch, ich muss wirklich gestehen, sehr unangenehm. Ich habe dann 58.000 Euro angeboten, also knapp 20.000 Euro unter dem, was der Verkäufer haben wollte. Und der war entsprechend natürlich geschockt. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns dann bei 61.000 Euro geeinigt, sodass ich die Wohnung dann knapp unter 1.000 Euro pro Quadratmeter halten konnte, beziehungsweise kaufen konnte. Hab die Miete dann auch erhöht, entsprechend den Rahmenbedingungen, die halt möglich waren. Ja, und war dann auch direkt Cashflow positiv. Und das war für mich einfach so ein, ja, wirklich ein Gefühl von Stolz und auch so dieses, habe ich das jetzt wirklich gemacht? Das hat wirklich geklappt. Ich konnte verhandeln, ich habe jetzt die Miete erhöht und jetzt habe ich hier einfach eine tolle Wohnung, die ja sich von selbst abbezahlt, wo ich nichts reinstecken muss. Und das war ein wirklich tolles Gefühl, muss ich sagen.
Ja, absolut, absolut nachvollziehbar. Du hast gerade schon gesagt, dieses freche, in Anführungszeichen, Angebot, hast du es, glaube ich, genannt, was du abgegeben hast. Das war dir damals auch so ein bisschen unangenehm. Was waren denn, wenn du dich zurückerinnerst, noch so Hürden, die du damals nehmen musstest, die für dich schwierig waren? Oder was waren Dinge, die du erstmal lernen musstest, vor oder auch während deines ersten Investments?
Zum einen auf jeden Fall Verhandlungen führen, unangenehme Gespräche führen. Das ist zum einen natürlich mit Verkäufern oder Maklern, weil du wirst nie, wenn du wirklich auf Cashflow-positive Kapitalanlagen es absiehst, in Städten, die jetzt nicht unbedingt A- oder B-Lage sind, da musst du verhandeln. Also du hast eigentlich keine andere Chance. Das war am Anfang natürlich unangenehm. Und was ich dann aber auch sehr schnell gelernt habe, ist, dass du Immobilien als ein Spiel verstehen musst. Mal gewinnst du und mal verlierst du. Und wenn du da mit zu viel Herzblut reingehst, mit zu viel, ja, vielleicht auch falschen Enthusiasmus und dich auf jede Immobilie versteifst, dann brauchst du zu lange, um am Ende wirklich auch zum Abschluss zu kommen. Also du musst das wirklich als Spiel sehen. Du musst ein frechtes Angebot abgeben, entweder kriegst du ein Gegenangebot oder nicht. Und wenn nicht, nimm das nicht persönlich. Sag einfach, okay, da um die Ecke ist die nächste Immobilie. Also das war wirklich so ein Mindset-Shift, den ich da gemacht habe, dass man sich dann nicht zu sehr versteifen soll und auch auf gar keinen Fall emotional an die Sache rangehen darf.
Ich merke schon heute, dafür, dass du eben gesagt hast, dir war es unangenehmes erste Angebot, bis heute natürlich mit der Erfahrung deutlich, ja, selbstsicherer geworden, wie es ja auch bei vielen Dingen auch unabhängig von Immobilien ist. Wenn man Dinge zum ersten Mal macht, zum zweiten Mal macht, ist man natürlich immer unsicherer, als wenn man sie dann eben zum vierten, fünften oder auch sechsten Mal macht. Apropos viertes, fünftes, sechstes Mal, wie sieht denn dann heute, nach ein paar Jahren, dein Portfolio aus eigentlich?
Ja, also ich habe dann, nachdem ich die erste Wohnung gekauft habe, das war im Dezember 2020, habe ich bis März dann noch drei weitere Wohnungen gekauft, die auch alle im Kreis Recklinghausen sind und auch Cashflow-positiv. Das war mir auch wichtig, dass ich das aber als Voraussetzung habe, dass die Bank mir auch weiterhin Geld gibt. Dann habe ich erstmal sacken lassen, ein halbes Jahr nichts gemacht, ich musste ja auch erstmal schauen, okay, ist das was für mich? Ne? Komme ich damit klar, mit Vermieter da sein? Wie viel Arbeit ist das? Und als ich dann gemerkt habe, okay, das läuft alles super easy, es macht mir mega viel Spaß, und habe ich nochmal vier Wohnungen gekauft, sodass ich dann insgesamt acht Objekte habe, die ich alle so einkaufen konnte, dass sie sich von Tag 1 an auch rechnen. Also dass ich wirklich auch ich sag mal, vorsichtig passives Einkommen, weil Immobilien sind nicht komplett passiv, klar, aber schon damit auch im Hier und Jetzt an Geld verdienen kann, beziehungsweise mir eine schöne Rücklage für eventuelle Ausgaben, ungeplante Ausgaben, dann auch immer zurücklege.
Und wie sieht, parallel zum Portfolio jetzt gerade, wie sieht deine aktuelle Strategie aus? Also du hast eben gesagt, die erste Wohnung war eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Kreis Recklinghausen, da investierst du auch weiterhin. Okay. Aber ja, nach welchen Kriterien suchst du die Immobilie sonst noch aus heute?
Also ich suche meine Wohnungen erstmal Richtung Langfristigkeit. Also ich mache auch klassisch Buy and Hold. Ich mache jetzt nicht, dass ich eine Bruchbude kaufe, die saniere und dann wieder verkaufe. Also Fix und Flip, das mache ich nicht. Und ich suche Immobilien in Städten mit, ich sag mal, C- und D-Lage aus, die sich dann auch rechnen. Also für mich ist es nicht relevant, dass ich eine wunderschöne Wohnung in Düsseldorf oder Köln besitze, sondern ich möchte eine Wohnung haben in einer ganz normalen Stadt, die normal vermietbar ist, wo ich möglichst wenig Arbeit mit habe. Wenn ich jetzt auf die Suche, sag ich mal, nach Immobilien gehe, dann gucke ich mir zuallererst, also ich suche mir dann die Stadt aus, in der ich investieren möchte und schaue dann erstmal nach dem Preis pro Quadratmeter, weil ich weiß natürlich auch, wie hoch darf das ungefähr sein und zu welcher Kaltmiete muss ich das vermieten können, dass sich das rechnet. Also das sind so die ersten Kriterien. Also die Stadt, Stadtteil damit einhergeht natürlich auch und Kaufpreis pro Quadratmeter, sodass ich weiß, kann sich das rechnen oder nicht.
Also eher C- und D-Standorte. Hast du dann, wenn du dir bestimmte verschiedene C- und D-Standorte anguckst, nehmen wir ruhig den Kreis Recklinghausen als Beispiel. Was macht den zum Beispiel für dich interessant? Welche Maßstäbe setzt du da so an?
Da steckt gar nicht so viel Überlegung dahinter, sage ich mal. Also ich mache das einfach, das ist bei mir in der Nähe. Ich muss da nicht lange hinfahren. Ich kenne die Stadt, ich kenne die Stadtteile. Ich kenne mich da aus. Ich weiß, dass es da wohnenswert ist und dass ich da auch eine gute Vermietbarkeit habe. Also das ist mir einfach richtig wichtig. Ich habe natürlich auch mich am Anfang mit demografischen Daten beschäftigt. Wie ist die Wachstumsprognose? Aber ich habe auch gemerkt, dass man sich irgendwann in zu viele Details verrennt. Natürlich sollte man jetzt nicht unbedingt auf dem Land in einem 500-Einwohner-Dorf eine Immobilie kaufen und erwarten, dass man die super gut vermietet. Das ist klar. Aber wenn man in einer Stadt mit, ich sag mal, rund 50.000 Einwohnern, die eine vernünftige Infrastruktur hat, die eine vernünftige Mikro- und Makrolage hat und vielleicht im Umkreis auch Städte hat, die attraktiv zum Arbeiten sind, dann finde ich das an sich schon mal attraktiv oder interessant zum Investieren. Und gerade im Ruhrgebiet ist es ja so, dass du so viele Städte nebeneinander hast. Du hast Städte wie Essen, Bochum, Oberhausen. Da sind überall große Unternehmen. Und das heißt, ich kann dann ja sehr gut in den Vororten von diesen Städten einkaufen, weil da wird auch gewohnt. Und ich investiere auch nach dem Grundsatz, gewohnt wird immer. Es wird auch nie nicht gewohnt werden. Wir haben so viel Wohnungsmangel am Markt und denke daher auch, dass das, wenn du ein paar Grundprinzipien betrachtest und nicht in einem kriminellen Stadtteil investierst, dann sollte das auch vermietbar sein. Und deswegen, ich mache da kein großes Fass auf, sondern ich schaue wirklich nach ganz guten Kriterien, was kann sich lohnen, wo lohnt es sich nicht.
Also eben einfach, du schaust dir die Stadt, die Region an, du kennst dich im speziellen Fall das sowieso aus und überlegst einfach, kann man da gut wohnen, nach, sag mal, gesundem Menschenverstand. Ne? Genau. Also schaust dir an, wie ist die Infrastruktur etc. Das lässt sich ja dann doch relativ einfach herausfinden, auch wenn man sich nicht auskennt vielleicht. Wenn man sich auskennt, ist das sowieso noch einfacher. Du hast eben gesagt, du hältst die Immobilien im Bestand, machst jetzt auch keine Fix-and-Flip-Deals oder so. Also hältst die Immobilie ganz normal im Bestand und arbeitest auch nur mit klassischer Vermietung oder wie ist das?
Zum ersten Teil ja, genau. Also ich halte die im Bestand, habe das auch bis zur Rente finanziert tatsächlich, um dann natürlich auch die Tilgung oder die Rate an die Bank auch gering zu halten und habe bis ja, tatsächlich auch diesem Jahr habe ich auch alles nur Buy and Hold gemacht. Und als ich jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, dass eine Wohnung frei wurde, dass ich auch mal die Kurzzeitvermietung ausprobiere. Also möblierte Vermietung mit, ja, ganz klassisch Booking, Airbnb etc. Und das ist jetzt etwas, womit, was auch nochmal zu dem darauf aufbaut, was ich gerade auch eingangs gesagt hatte. Ich habe ja einfach die Möglichkeit, mein Investment weiterzuentwickeln und auch mein Einkommen dadurch noch weiter aufzubauen. Ja, und deswegen habe ich das jetzt einfach mal für mich ausprobiert, möblierte Vermietung. Und das mache ich jetzt bei 2 Wohnungen tatsächlich.
Wie ist da bisher, also du sagst, du bist jetzt noch nicht ganz so lange dabei, aber wie viel Aufwand ist das bisher? Oder hast du da besondere Tipps in der Kurzzeitvermietung, gerade für den Start?
Also ich bin ehrlich an der Stelle. Es ist schon viel Aufwand. Die Vermarktung ist kein Aufwand. Da musste ich einfach nur einmal bei Booking, habe ich einen Inserat gestellt und toi, 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 das läuft super.
Aha.
Allerdings mache ich das aktuell selber, also beziehungsweise mit meinem Freund zusammen. Die Wohnung ist auch bei uns um die Ecke und wir managen das Ganze selber. Also wir haben noch keine automatisierten Prozesse bis jetzt. Daher muss ich für jede Schlüsselübergabe dahin fahren. Wir machen die Wohnung auch selber sauber. Und das heißt, das ist schon, ich sag mal, 2 bis 3 Stunden Aufwand pro Gastwechsel, der dann anfällt. Deswegen ist es aufwendig, ja. Es ist aber auch wirklich aktuell sehr lukrativ. Und ich würde das nicht einfach, also ich würde das nicht uneingeschränkt weiterempfehlen, diese Sondervermietung, sondern nur dann, wenn sich die Wohnung sowieso rechnet. Also wenn du sowieso Cashflow-positiv oder ich sag mal neutral bist, dann kannst du das machen, weil das natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Wenn die Wohnung nicht immer vermietet ist beispielsweise, du hast ja trotzdem noch die laufenden Kosten. Du musst die Hausverwaltung bezahlen, du musst auch weiterhin den Kredit an die Bank bezahlen und bist natürlich schon daran gebunden. Und wenn es nicht ganz so läuft, wie es eigentlich laufen sollte und du jetzt aber eine Wohnung gekauft hast, die sich nur mit diesem Modell rechnet, dann bist du einfach an einem gewissen Punkt, ist es ein zu hohes Risiko, dass du aus deinem eigenen Geld was dabei geben musst. Und das würde ich nicht empfehlen. Also mein Tipp ist wirklich, wenn du das machen möchtest, eine Bestandswohnung, die sich so oder so rechnet und dann on top damit Geld verdienen.
Ja, finde ich einen guten Hinweis. Gerade aufbauend darauf, was du zu Beginn gesagt hast, der große Vorteil von Immobilien, du kannst eben selber schauen, was du draus machst aus dem Investment, kannst schauen, wie sehr du das entwickelst, wie viel Zeit du da vielleicht auch reinstecken möchtest, ob du da auch bestimmte Stellschrauben, wie zum Beispiel die Form der Vermietung überhaupt verändern möchtest und so. Das passt, schließt sehr, sehr gut daran an. Du hast gesagt, also natürlich ist so eine Ferienwohnung, nenne ich es jetzt mal, eine Immobilie, die du auf Booking.com inserierst, die ist natürlich voll möbliert, weil natürlich die Urlauberinnen und Urlauber möchten da hinkommen und nicht noch irgendwie ein Bett mitbringen müssen. Das erschließt sich, glaube ich. Worauf hast du denn da so geachtet? Also gibt es da Dinge, wo man auf jeden Fall darauf achten muss? Ist da vielleicht Bestimmung oder wie bist du da vorgegangen bei der Möblierung?
Ich habe mich als erstes in die Lage des Gastes versetzt und überlegt, was möchte ich, wenn ich in so eine Wohnung komme, was brauche ich da, was möchte ich haben? Und auf der einen Seite war es mir wichtig, dass es modern ist, dass die Leute halt reinkommen und direkt denken, wow, schön, sauber und dass man auch einen gewissen Komfort dabei hat. Also dazu gehört für mich eine voll ausgestattete Küche. Nicht keine abgezählten Gläser, kein abgezählte Teller und Besteck, sondern wirklich auch mal eine extra Investition machen. Dazu gehört für mich auch die Möglichkeit, dass man die Wäsche waschen und trocknen kann. Dazu gehört für mich die Möglichkeit, dass man einen großen Kühlschrank hat, wenn man vielleicht mit mehreren Leuten da reinkommt. Auch Handtücher, Bettwäsche, Badutensilien etc. Also das hat für mich alles dazugehört, sondern und dass ich halt wirklich geschaut habe, ich möchte mich komplett wohlfühlen und auch mal ein kleines Goodie hinlegen. Ich habe zum Beispiel, das habe ich von einer auch über Instagram von einer, der ich bei Instagram folge, gelernt, dass man einfach auch mal ein paar Süßigkeiten hinlegt oder Miracoli oder so, dass man die Leute einfach abholt, dass sie sich wohlfühlen. Und das war mir einfach super wichtig. Und das habe ich auch gemacht. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht wer weiß, wie viel Geld da reingesteckt. Bin da auch ja wirtschaftlich unterwegs, dass ich auch mal geschaut habe, was gibt's vielleicht für Sachen, die ich auch bei eBay günstig kaufen kann. Es muss nicht alles komplett neu sein. Natürlich so ein paar Dinge sind neu, aber es sollte, weil das halt auch das erste Mal war, dass ich das gemacht habe und ich auch keine Erfahrungswerte hatte, bisschen wirtschaftlich betrachtet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite in die Lage des Gastes versetzt und einfach geschaut, okay, was brauche ich als Gast, um mich wohlzufühlen?
Und ja, eigentlich analog dazu, was du auch irgendwie bei der Standortanalyse oder wo kaufst du Immobilien, wie geeignet ist irgendeine Stadt als Standort für dich, da eben so rangehen, sich selbst in die Lage des Gastes versetzen, macht ja auch Sinn, ist man ja oder ist ja selbst auch ab und an mal unterwegs im Urlaub, irgendwo ist in Ferienwohnung und weiß, was einen da vielleicht irgendwann mal gestört hat, was einen gefehlt hat, was man vielleicht auch gut fand auf der anderen Seite. Jetzt hast du dir ja schon ein Portfolio aufgebaut und gezeigt oder selbst erstmal gelernt, dass das wirklich funktioniert. Gibt hier aber sicher ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken, naja gut, was hat die Sarah eben gesagt, Ende 2020, da ist die gestartet. Die Situation war damals ja ein bisschen eine andere. Und tatsächlich hat sich am Markt ja auch seitdem sehr, sehr viel getan. Warum lohnt sich denn aus deiner Sicht ein Start in der aktuellen Phase trotzdem?
Ja, genau. Sehr gute Frage. Werde ich auch tatsächlich öfter gefragt, ob es sich jetzt überhaupt noch lohnt anzufangen. Und da muss ich wirklich sagen, also ich glaube, das sagen auch alle Immobilieninvestoren, Immobilien lohnen sich immer. Und ein Invest in Immobilien sehe ich nicht von der Markt- oder Zinslage abhängig tatsächlich. Als ich angefangen habe, hast du auch schon richtig gesagt, 2020 oder Ende 2020 waren die Zinsen niedriger. Auf der anderen Seite war die Tilgung höher, sodass ich einen höheren Tilgungssatz an die Bank zahlen musste. Zusätzlich waren die Preise aber auch höher und man hatte viel mehr Konkurrenz auf dem Markt. Die Bank war in ihrer Kreditvergabe sehr viel offener. Also es hat jeder, der quasi einen Kredit haben wollte, hat einen Kredit bekommen. Es war sehr, sehr einfach und günstig, an Geld zu kommen. Jetzt hat sich das Blatt in den letzten zwei Jahren gewendet und die Zinsen sind höher geworden. Hat aber auch dazu geführt, dass sich nicht mehr so viele Leute auf den Markt trauen. Das heißt, du hast irgendwo weniger Konkurrenz und die Verkäufer sind verhandlungsbereiter geworden. Also das ist auch was, was wir ganz stark merken. Es werden zwar immer noch hohe Preise von vielleicht 2021, 2020 aufgerufen, aber die Leute merken, die gehen nicht mehr weg. Also die Wohnungen werden nicht verkauft. Das heißt, die Verkäufer sind viel verhandlungsbereiter geworden. Und da sehe ich auch einen großen Benefit in der aktuellen Lage. Du musst ja nicht das zahlen, was in dem Inserat steht. Du kannst immer verhandeln. Und was auch vielen gar nicht so bewusst ist, du kannst ja auch mit der Bank ein Stück weit verhandeln. Wenn die Bank dir ein Angebot gibt mit 2% Zinsen, wenn die Bank dir ein Angebot gibt mit einer Tilgungsrate von 2%, da kannst du ja sagen, hallo liebe Bank, vielen lieben Dank, allerdings rechnet sich das für mich nicht, ich kann nur 1,5% Tilgung leisten. Das heißt, du hast hier wieder den Spielraum, trotz hoher Zinsen die Tilgungsrate niedrig zu haben und dann trotzdem bei einer gewissen Annuität von 5,5% aktuell auszukommen, sodass sich das auch wieder rechnet. Und viel weiter drunter war ich zu dem Zeitpunkt, als ich in 2021 gekauft habe, auch nicht, weil ich einfach eine höhere Tilgung hatte. Und daher sehe ich eigentlich die gestiegenen Zinsen keinen Grund, das nicht ein Invest nicht zu machen. Zum einen, ne, wie ich gerade gesagt hatte, weil du auch die Tilgung herabsetzen kannst bei der Bank und es gibt dir einfach auch die Möglichkeit, besser zu verhandeln. Und du musst halt für dich einfach Stellschrauben finden, dass sich das Invest trotzdem lohnt. Und das hatte ich auch gerade einmal erwähnt, Wohnen stillt ein Grundbedürfnis. Es wird nie nicht gewohnt werden und es gibt auch immer Leute, die verkaufen müssen. Aus den verschiedensten Gründen. Sei es, weil die Finanzierung, die Anschlussfinanzierung nicht klappt, sei es aufgrund einer Trennung, sei es aufgrund einer Erbschaft oder ähnliches. Und du bist dann einfach da und sagst, ja gut, ich nehme ihnen die Wohnung ab und habe dann somit das Grundbedürfnis des Verkäufers gestillt und kann trotzdem investieren. Also es ist aber unabhängig, wie hoch die Zinsen da gerade sind.
Das bedeutet, eine veränderte Marktlage oder gestiegene Zinsen bedeuten an irgendeinem anderen Ende natürlich, wie zum Beispiel bei der Möglichkeit zu verhandeln, die Kaufpreise so, andere Möglichkeiten. Ja, sehr, sehr, sehr nachvollziehbar. Übrigens auch die Flexibilität gegenüber Verhandlungen mit der Bank und so, die du angesprochen hast, gilt natürlich auch dafür, beispielsweise wir bei Urbio, ne, Finanzierungsteam, was da ist, maßgeschneiderte Angebote, Vergleich verschiedener Bankenangebote und so auf die eigene Situation zugeschneidert. Diese Möglichkeiten hat man ja auch. Jetzt gibt's hier viele, die zuhören, möglicherweise auch selber starten möchten, aber ja, vielleicht aus ganz vielfältigen Gründen noch zögern. Du bist ja damals irgendwann diesen Schritt gegangen. Also welchen Tipp hast du denn, wie man sich vor dem ersten eigenen Investment am besten so einen Ruck gibt?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich ja zu dem Punkt kommt und sagt, okay, ich mache das jetzt. Und was mir ganz stark geholfen hat oder was ich auch wirklich empfehlen würde, ist, dass man sich ein Umfeld sucht, das genauso tickt wie man selber. Also entweder, dass das andere Investoren sind, die schon das erreicht haben, was man selber erreicht hat, oder dass man sich andere Immobilienstarter sucht, die das auch vorhaben, wo man sich gegenseitig motivieren kann, wo man sich pushen kann. Das kann zum einen mit Stammtischen sein. Da gibt's ja auch immer mehr Stammtische, die aus dem Boden sprießen, oder verschiedene Calls, wo man sich austauschen kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da einfach andere Leute hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen auch so geht. Man möchte das vermachen. Man hat so im Kopf, ich möchte gerne Immobilien kaufen, aber ich traue mich nicht. Das macht auch niemand bei mir. Und die das mal gemacht haben, ist dann die Tante Erna, die aber da Mietnomaden hatte und jedem davon abrät, in Immobilien zu investieren. Deswegen such dir Leute, die schon da sind, wo du gerne hin möchtest oder das gleiche vorhaben, die genauso ticken, und tausch dich mit denen aus. Das ist unheimlich motivierend, und Erfolgsgeschichten zu hören, ist dann auch mal, ist einfach ein Game Changer, wenn man weiß, dass auch wirklich funktioniert. Man kann das am Anfang nicht glauben. Also ich konnte das ja am Anfang auch nicht glauben, dass ich wirklich viele Wohnungen kaufen kann, dass ich quasi unbegrenzt Kredite von der Bank bekomme, wenn das vernünftige Objekte sind, wenn ich eine gewisse Bonität mitbringe. Das kann man sich anfangs nicht vorstellen. Und deswegen mit Leuten sprechen, am besten auch mal mit Experten sprechen, die schon da sind, wo man selber gerne hin möchte.
Mal sich eigene Vorbilder suchen, mit Leuten unterhalten, die vielleicht schon Netzwerk haben, die schon das getan haben, was du gern tun möchtest, in dem Fall in Immobilien investiert. Das hilft, um eben so einen Orientierungspunkt zu haben, zu sagen, ey, da möchte ich hin. Und es klappt tatsächlich auch. Ist ja tatsächlich auch so ein bisschen der Gedanke dieses Podcasts hier, zu zeigen, dass vieles Wissen rund um Immobilien theoretisch ist. Es aber natürlich auch sehr, sehr viele Menschen gibt, die dieses theoretische Wissen auch wirklich praktisch anwenden und für sich und zum Beispiel für die eigene Altersvorsorge oder finanzielle Unabhängigkeit im Alter nutzen.
Ja.
Wir haben ja jetzt schon so ein wenig über die Entwicklungen gesprochen am Immobilienmarkt rückblickend, die auch so ein paar neue Möglichkeiten eröffnet haben, wie du es ganz gut beschrieben hast. Was erwartest du denn jetzt so vom Immobilienmarkt in den nächsten 12 Monaten? Und hast du noch irgendwelche eigenen Ziele für 2024 oder auch 2025?
Ich finde das tatsächlich eine gute, aber auch eine schwierige Frage, weil ich es schwierig finde, da eine Prognose abzugeben. Also ich kann leider meine Glaskugel nicht rausholen und schauen, wie sich die Zinsen...
Schade.
Ja, würde ich sehr gerne machen, wie sich Zins, wie die EZB, welche Entscheidung die EZB trifft, was den Leitzins angeht. Aber auf der anderen Seite, anschließend an die Frage, die du auch gerade gestellt hattest, finde ich es auch gar nicht so wichtig, wie sich der Zins entwickelt beispielsweise. Weil Immobilien sind so flexibel, du hast so viele Stellschrauben, Möglichkeiten, dass du das Objekt, dass du den Deal für dich attraktiv machen kannst. Deswegen können für mich die Zinsen rauf oder runter gehen. Ich werde in jeder Marktlage attraktive Deals finden. Ich kann tatsächlich nicht, also da stecke ich auch zu wenig drin in dieser ganzen Debatte, wie die EZB sich da entscheidet. Was ich mir vorstelle, also wovon ich auf jeden Fall überzeugt bin, ist, dass der Wohnungsmangel weiter ansteigt, dass es auch aufgrund auch der Einwanderungsquote immer Bedürfnis nach bezahlbarem Wohnraum gibt Und wenn man den bieten kann, dann braucht man sich auch keine Angst, braucht man auch keine Angst haben, dass man eventuell eine Wohnung nicht vermietet bekommt. Wenn das in einer normalen Stadt ist, zu einer normalen Miete, wirst du deine Wohnungen auch vermieten können und unabhängig von der Zins- oder Marktlage beispielsweise. Ich selber habe mir auch vorgenommen, in diesem Jahr noch weitere Wohnungen einzukaufen. Möchte auf jeden Fall, ich habe ja jetzt 8 Wohnungen, möchte definitiv zweistellig werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich noch ein bisschen mehr in die Kurzzeitvermietung gehe. Das macht mir auf jeden Fall super viel Spaß und ist einfach auch eine sehr spannende Möglichkeit, den eigenen Cashflow noch weiter zu erhöhen. Und habe aber auch, es sind so meine persönlichen Ziele, aber habe auch das den Ziel, dass wir mit unserem Unternehmen, unserem Coaching Easy Immo Invest, dass wir da auch noch uns weiter etablieren als erstklassige Adresse für alle Immobilienstarter, die gerne ihre erste Wohnung kaufen möchten. Das ist auch nochmal ein Ziel, was ich auf jeden Fall verfolge.
Okay, das sind doch sehr, sehr schöne und spannende Ziele. Und auch spannend, was du gesagt hast zur Prognose, die man natürlich nicht so einfach abgeben kann, weil ich glaube, wer das könnte, der hätte eben diese von dir zitierte Glaskugel. Ja. Und ja, wer die hat, der ist wahrscheinlich so reich, dass dann kann man ja machen, was man möchte. Aber interessant, was du gesagt hast, diese Gedanken, flexibel zu bleiben im Kopf, so, es ist überhaupt nicht so dein Thema, wie sich die Zinsen entwickeln, weil, das hast du ja sehr, sehr schön beschrieben, sich sowieso aus Situationen immer andere Möglichkeiten ergeben. Und wenn man eben dranbleibt, dann kann man die nutzen. Sehr, sehr, sehr schön. War sehr viel Spannendes dabei. Sarah, übrigens, ich habe schon gesagt, Abenteuer.immobilien verlinke ich einfach nochmal in den Shownotes. Das heißt, wer, weil wir gerade über deine Ziele gesprochen haben, wer verfolgen will, wie du die jetzt in Zukunft umsetzt, wie du weitermachst, auch mit deinen Coachings, der sollte dir auf jeden Fall
sehr
auf
gerne
Instagram folgen.
Ja,
vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Nee, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich war am Anfang ein bisschen nervös, aber ich denke, ich habe trotzdem den einen oder anderen guten Tipp mitgeben können und ja, freue mich auf jeden Fall über die Folge. Vielen Dank.
Ja, ich glaube, Nervosität gehört dazu und ja, es war sehr, sehr viel mit Mehrwert drin. Hat, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich glaube, auch die, die hier zuhören, die zugehört haben bis hierhin, die werden vieles rausziehen können. Und ich glaube, mir bleibt dann eigentlich auch nur noch der Hinweis darauf, dass wenn ihr die Folgen hier auf die anderen Formate regelmäßig mitbekommen wollt, klickt gerne mal auf Folgen im Podcast-Player eures Vertrauens. Und wenn ihr eine positive Bewertung da lasst, dann hilft das auch anderen, auf unseren Podcast aufmerksam zu werden. Also auch darüber freuen wir uns natürlich. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.